Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Herzlich willkommen. 75 Jahre nach Kriegsende schaut Europa auf eine wirklich große Geschichte des Friedens und der Versöhnung zurück. Diese Geschichte, die begann schon mitten im Krieg im englischen Coventry.
Beeindruckend war damals schon für mich, dass es ja noch während des Krieges der Dompropst damals in Coventry beschlossen hat, hier muss Versöhnung geschehen. Und da geht es nicht um Rache oder Vergeltung oder um Wiedergutmachung, sondern es geht wirklich um Frieden und Versöhnung.
Thomas Bergholz, Pfarrer in Saarbrücken. Das Versöhnungsgebet von Coventry, die Nagelkreuzgemeinschaft. Die Friedenskraft, die auch zwei Generationen nach Kriegsende immer noch wirksam ist. Seit 75 Jahren haben wir Frieden in Mitteleuropa nach dem Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland. Seitdem dürfen wir Deutschen ein wirkliches Wunder erleben, das Wunder der Vergebung. Eine der Quellen dieses Wunders ist die Kathedrale von Coventry. Von den Deutschen 1940 zerstört, entstand dort ein Zeichen für Frieden und Versöhnung, das Nagelkreuz. Michael Hollenbach über die ökumenische Nagelkreuzgemeinschaft.
Am 14. November 1940 bombardierte die deutsche Luftwaffe unter dem zynischen Decknamen Unternehmen Mondscheinsonate die englische Industriestadt Coventry.
Es war damals der erste komplette flächendeckende Versuch, eine Stadt auszulöschen, der durch die Deutschen unternommen wurde.
Der evangelische Theologe Oliver Schugraf ist Vorsitzender der Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland.
Man hat die mittelgroße Stadt Coventry ausgesucht, in der auch viel Industrie war, wirklich mit dem Ziel, sie vollständig auszulöschen. Daraus ist dann auch das sehr unrühmliche Wort Coventryern hinterher entstanden.
In Coventry wurde 1940 unter anderem die mittelalterliche Kathedrale völlig zerstört. Aus den mittelalterlichen Zimmermannsnägeln der Dachbalken fertigte einer der Geistlichen ein kleines Nagelkreuz. Es sollte später zum Namensgeber und Symbol der weltweiten ökumenischen Gemeinschaft werden. Nur wenige Wochen nach dem Angriff hielt Dompropst Dick Howard eine Weihnachtspredigt, die von der BBC übertragen wurde. Thomas Bergholz ist Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Alt-Saarbrücken, die im vergangenen Herbst als Nagelkreuzzentrum anerkannt wurde. Er hat die Ruine der Kathedrale in Coventry besucht.
Beeindruckend war damals schon für mich, dass es ja noch während des Krieges der Dompropst damals in Coventry beschlossen hat, hier muss Versöhnung geschehen. Und da geht es nicht um Rache oder Vergeltung oder um Wiedergutmachung, sondern es geht wirklich um Frieden und Versöhnung. Und das ist ja ein ganz außerordentlicher Schritt, weil ja von den Opfern das ausging.
Der Propst der Kathedrale, er hat an die Außenmauer die Worte schreiben lassen, Vater, vergib. Und dann haben viele Leute in Coventry gesagt, das ist doch falsch, das muss doch heißen, Vater, vergib ihnen. Was haben wir denn damit zu tun? Und da war der Propst von Anfang an sehr, sehr klar und hat gesagt, nein, wenn es um uns Menschen geht, brauchen wir alle die göttliche Vergebung.
All have sinned and fallen short of the glory of God.
1959 entstand dann das Versöhnungsgebet von Coventry, das bis heute jeden Freitag in der Ruine der Kathedrale und an zahlreichen Orten der weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft gebetet wird.
Alle haben ja Unrecht begangen. Allen fehlt die Klarheit Gottes. Darum beten wir, den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse, Vater, vergib.
Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten haben Nagelkreuz-Initiativen in Deutschland an die Bombardierungen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. Das sei typisch für das Wirken vieler Gruppen, sagt Oliver Schugraf.
In Deutschland kann man sagen, dass fast alle Nagelkreuzzentren etwas mit der Zerstörungsgeschichte des Zweiten Weltkrieges zu tun haben. Sei es, dass eben in den meisten Fällen ihre Kirche auch im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und das ein sehr prägendes Erlebnis und Erfahrung weiterhin im kollektiven Gedächtnis dieses Nagelkreuzzentrums ist.
Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt und an Leib und Seele missbraucht. Vater, vergib. Den Hochmut, der uns verleitet.
Die Nagelkreuzgemeinschaft, die spirituell in der anglikanischen Kirche wurzelt, ist von drei Grundideen geprägt: die Wunden der Geschichte heilen, Unterschiede leben und Vielfalt feiern sowie eine Kultur des Friedens schaffen. Doch welche Aspekte die Zentren vor Ort konkret aufgreifen, das kann sehr unterschiedlich sein. Einen besonderen Ansatz verfolgt man in Cottbus, im dortigen Menschenrechtszentrum. Sein Trägerverein besteht vor allem aus ehemaligen politischen Häftlingen der DDR, die im Cottbuser Zuchthaus inhaftiert waren. Einer von ihnen ist Dieter Dombrowski. Der Vorsitzende des Menschenrechtszentrums saß Mitte der 70er Jahre 16 Monate im Stasi-Gefängnis Cottbus. Vor 5 Jahren trat das Zentrum als eine der wenigen nicht-religiösen Organisationen der weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft bei.
Wir arbeiten nach dem Prinzip Gedenken, Aufarbeitung, Bildung, Versöhnung. Uns ist natürlich klar, dass wir keine Versöhnung anordnen oder erteilen können. Das ist eine höchstpersönliche Angelegenheit, die jeder für sich entscheiden muss. Aber wir alle wissen, dass man eigentlich im Frieden mit sich und der Umwelt leben will. Und zum Glück gibt es auch den einen oder anderen, der zu der Tätergruppe gehörte, die doch ins Nachdenken gekommen sind über das, was sie mit zu verantworten hatten.
Und Dieter Dombrowski erzählt von einer Annäherung. Der Künstler Frank Timpe hatte während seiner Haft Mitte der 80er Jahre im Stasi-Gefängnis Bilder gezeichnet. Diese sollten damals auf Anordnung der Gefängnisleitung vernichtet werden. Doch ein Wärter schaffte die Werke beiseite und hat sie vor 2 Jahren dem Künstler zurückgegeben.
Das Persönliche zwischen dem ehemaligen Häftling und dem Wärter ging so aus, dass man zwar nicht Freundschaft bekundet hat, auch keine Vergebung, aber der ehemalige Häftling hat dem Wärter gedankt. Das sind Erlebnisse und Erfahrungen, die vielen ehemaligen Opfern einfach fehlen. Ein Stück Menschlichkeit und auch Nachdenken bei den Tätern.
Der Austausch zwischen Opfer und Täter von einst sei aber nur ein erster Schritt, meint Dombrowski.
Das Vergeben ist im Zweifel eine einseitige Angelegenheit. Das Versöhnen setzt die Bereitschaft aller Beteiligten voraus.
Die wallonisch-niederländische Kirche in Hanau trat 2011 der Internationalen Nagelkreuzgemeinschaft bei. Das Gotteshaus der einzigartigen Gemeinde, die Ende des 16. Jahrhunderts aus reformierten Religionsflüchtlingen aus Frankreich und den spanischen Niederlanden entstand, war im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört worden. Versöhnung ist aber nicht nur eine historische Aufgabe. Für Pfarrer Torben Telder bekam sie am 19. Februar dieses Jahres eine furchtbare Aktualität.
Deutschland ist von einem weiteren, mutmaßlich rechtsterroristischen Anschlag erschüttert worden. Ein 43-jähriger Deutscher hat gestern Abend im hessischen Hanau in 2 Shisha-Bars 9 Menschen erschossen.
Schon einen Tag nach dem Attentat stand für den Pfarrer die Frage im Raum:
Wie können wir jetzt mit einem Symbol, mit einem aussagekräftigen Zeichen dokumentieren, dass wir als Kirche allen Unterschieden zum Trotz trotzdem unter den Bürgern jeglicher Religion Brücken schlagen wollen?
Telder ist in den Tagen nach den Todesschüssen mit dem Nagelkreuz, das er aus Coventry als Zeichen der Mitgliedschaft erhalten hatte, in Hanau unterwegs gewesen. In anderen Gemeinden wurde unter dem Friedens- und Versöhnungssymbol gebetet und diskutiert.
Und es wurde dann immer darauf verwiesen, dass also damals, vor 80 Jahren dieses Jahr, eben in Coventry der Dompropst den Mut hatte, nicht eine direkte Schuldzuweisung mit dem Vater vergib zu machen, sondern zu sagen, dass wir alle daran schuldig sind, wenn etwas schief geht. Und dieser Gedanke ist, glaube ich, hier sehr gut aufgenommen worden.
Versöhnung im Sinne des Friedensgebets von Coventry richtet sich nicht nur an die Opfer, sondern schließt die Täter mit ein. Auch den Attentäter von Hanau kann man ihm vergeben?
Das ist eine Frage, die menschlich vielleicht mit schwierig beantwortet wird. Aber ich denke, wir haben als Kirche schon die Pflicht, wenn uns Christus das so vorgelebt hat, zumindest im Gebet darum auch selbst die Kraft zu bitten, dass wir zu dem Punkt kommen, dass man ihm vergeben kann.
Forgiving one another, as God in Christ forgave you.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. 75 Jahre Kriegsende bedeutet Gedenken. An vielen Orten auch, wenn dieses Gedenken natürlich wegen Corona oft ganz anders ausfällt, als man das ursprünglich geplant hatte. Wir erzählen jetzt die Geschichte eines ganz besonderen Gedenkortes. Da gibt es Kreuze für die Gefallenen des Krieges, aber die sind nicht auf dem Dorffriedhof, sondern versteckt im Kirchturm. Gunnar Lammert-Türk.
Pfarrer Matthias Gienke steht im hellen, barock gestalteten Innenraum seiner Kirche.
Wir befinden uns in der St. Sophienkirche in Brussow. Das ist eine alte Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert.
Die Neugestaltung des Kirchenraums, der zuvor in neogotischem Stil gehalten war, geht auf eine Renovierung Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre zurück. Sie fand unter dem jungen Pfarrer Albrecht Schönherr statt. Der sorgte auch für eine ungewöhnliche Nutzung der Turmhalle der Kirche. Dort hängen
Gedächtniskreuze für im Zweiten Weltkrieg Gefallene. Es handelt sich überwiegend natürlich um Männer, und zwar junge Männer. Und auch eine Frau ist dabei. Die Kreuze datieren in etwa aus der Zeit zwischen September 1941 und kurz nach Kriegsende, glaube ich, ist auch noch eins entstanden.
Erklärt die Kunsthistorikerin Silvia Müller-Pfeifrock. Die Gedächtniskreuze hatten vor allem für ältere Brüssower eine Bedeutung, erinnerten sie doch an ihre Angehörigen. Ansonsten erregten sie keine besondere Aufmerksamkeit. Das änderte sich 2013, als Pfarrer Gienke die Turmhalle renovieren wollte. Damals tauchte auch die Frage auf, wie mit den Kreuzen umgegangen werden soll. Wie sich Gemeindeglied Norman Glowe erinnert, gingen die Meinungen dazu weit auseinander.
Die einen haben gesagt, alles bleibt so, wie es ist. Dann haben welche gesagt, man könnte sie umhängen in den Treppenaufgängen, die zur Empore hochführen. Und andere haben wieder gesagt, wir belassen sie da am ursprünglichen Ort, aber machen eine neue Anordnung. Ne? Gab auch noch ein paar Stimmen, die gesagt haben, die könnte man komplett wegmachen. Und da habe ich gesagt, na Mensch, da musst du was machen, da musst du aktiv werden. Und so hat die ganze Sache damals Fahrt aufgenommen. Ne?
Norman Glowe wollte verhindern, dass die Kreuze aus der Turmhalle verschwinden. Auch weil dort eines an den Bruder seines Großvaters erinnert, der 1943 bei Leningrad fiel und von dem keine Grabstelle bekannt ist. Wie die Kreuze beschaffen sind, beschreibt Silvia Müller-Pfeifrock.
Die Kreuze sind aus Eichenholz gefertigt. Sie sind etwa 38 cm groß und 25 cm breit. Und sie besitzen wirklich alle dieselbe Form. Und dann ist auf ihnen eigentlich nur der Name eingeschnitzt und die Lebensdaten. Sie besitzen die Form eines Kriegsgräberkreuzes. Und sie wurden kombiniert mit einer kleinen Konsole unten am Fuß,
auf die eine Kerze gestellt und ein Kranz gehängt werden konnte. Der Brüssower Kirchturm wurde so zu einer Art Friedhofsersatz für die Angehörigen der Kriegstoten der kleinen Stadt. Pfarrer Schönherr ließ die Kreuze ab September 1941 anfertigen, als ihn Meldungen von den ersten Gefallenen aus Brüssow erreichten. Die weit entfernt von ihrer Heimat gestorbenen Ehemänner, Väter und Brüder durften nicht offen beklagt werden. Das hatte Adolf Hitler 1940 untersagt. Darüber setzte sich Albrecht Schönherr mit den Gedächtniskreuzen in der Turmhalle hinweg und gab so den Hinterbliebenen einen Raum für ihr Gedenken und für ihre Trauer.
Seine Gedenkgottesdienste hat er dann zweiteilig gestaltet, also erst in der Kirche den Gottesdienst und anschließend ging man, als würde man zum Grab gehen, zu dem Kreuz, auf dem dann eine Kerze brannte und an dem dann meistens auch ein Kranz hing. Und dort erfolgte dann der zweite Teil der Trauerveranstaltung.
Dass Pfarrer Schönherr trotz Hitlers Verbot so handeln konnte, erstaunt. Es hängt vermutlich mit Generalfeldmarschall August von Mackensen zusammen, dem Patron der Brüssower Kirche. Für seine militärischen Verdienste im Ersten Weltkrieg war ihm Brüssow 1935 als Erbgut geschenkt worden. Zwei Jahre darauf holte er Albrecht Schönherr nach Brüssow. Mackensen stand der bekennenden Kirche nahe, deren illegales Predigerseminar unter Leitung Dietrich Bonhoeffers Schönherr besucht hatte. Vermutlich sah der preußisch-konservative Protestant Mackensen das Gedenken an die Toten als Christenpflicht an und hielt deshalb seine Hand schützend über den Brüssower Pfarrer. Auch unter dessen Nachfolger Pfarrer Gienke wird in der Turmhalle der Brüssower Kirche an die im Zweiten Weltkrieg gestorbenen Soldaten aus Brüssow erinnert.
Am Volkstrauertag, wenn wir also den gefallenen Soldaten der Kriege und der zivilen Opfer gedenken, dann machen wir auf jedem Kreuz eine Kerze rauf und verlesen die Namen derer, die hier gefallen sind. 145 Personen sind das ja.
Ursprünglich hingen nur 65 Gedächtniskreuze in der Turmhalle. Bei ihrer Renovierung 2015 wurden für die anderen Kriegstoten kleine Kreuze angefertigt und an einer separaten Wand neu angebracht. Die 65 Gedächtniskreuze wurden zu einheitlichen Blöcken zu 2x25 und 1x15 gruppiert. Silvia Müller-Pfeifrock sieht diese Neugestaltung kritisch.
Früher hingen diese Kreuze versetzt zueinander. Aus dem Grund, weil auf den Konsolen Kerzen standen, die angezündet wurden. Jetzt sind die Kreuze so dicht übereinander platziert, dass es nicht mehr möglich ist, dort Kerzen anzuzünden. Deswegen ist man jetzt auf Teelichter gekommen, was aber wahrscheinlich immer noch gefährlich genug ist, weil einfach die nächste Konsole zu dicht drüber hängt. Außerdem dienten diese Konsolen ursprünglich auch dem Aufhängen von Kränzen. Das ist bei der jetzigen Anbringung einfach nicht mehr möglich, dort Kränze aufzuhängen.
Es mag sein, dass die vorige Hängung der Gedächtniskreuze für die private Trauer praktikabler war. Es ist auch vorstellbar, dass die Botschaft, die von ihnen ausging, so unmittelbarer wirkte. Als persönlicher Trauerort werden die Kreuze kaum noch genutzt. Aber als mahnendes Zeichen behalten sie ihre Gültigkeit, meint Norman Glove.
Die Leute sind verstorben, die näheren Angehörigen sind auch verstorben oder verzogen. Und somit hat dieser Ort meines Erachtens eine Art Mahnmalfunktion jetzt übernommen. Das ist eine ganz besondere Form, also fast einzigartig, kann man sagen, in Deutschland, weil diese Kreuze während des Krieges hier aufgehangen wurden. Und es gab ja damals einen Befehl seitens Hitlers, dass man die Toten gedenken oder die fallenden Gedenken nach dem Krieg, dass man sich dann nach dem sogenannten Endsieg darum kümmert, aber der ist ja dann ausgeblieben. Und das wurde während der Zeit gemacht und das ist das Besondere an unserer Kirche.
Norman Glove über ein besonderes Gedenken tief in Brandenburg.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir sind beim Thema Abschied. Auch bei Beerdigungen werden in diesem Frühjahr Lockerungen in der Corona-Krise sehnsüchtig erwartet. Es gab und gibt aber immer noch Beschränkungen. Aber wenigstens kann die Tote beerdigt werden. Was macht man aber, wenn es gar keine Tote mehr gibt, weil der Tote verschollen ist und keiner mehr daran glaubt, dass er jemals wieder lebend auftaucht? In verschiedenen Kulturen gibt es da verschiedene Wege, wie man mit so etwas umgeht. Wenn zum Beispiel der Soldat im Feld geblieben ist oder aber ein Seemann auf hoher See. Peter Kaiser berichtet aus der Bretagne.
Rund um das Kap de Finistère, dem Ende der Welt vor der bretonischen Küste, sind die Kapitäne besonders wachsam. Niemand kreuzt den Fromveur, die 50 Meter tiefe Fahrrinne hier, in der die gewaltigste Gezeitenströmung Europas herrscht, ohne die Angst kennenzulernen. Auch auf Ouessant, der nur 15 Quadratkilometer großen bretonischen Insel, knapp 20 Kilometer vom Festland entfernt, kennt man die Angst, sagt die auf der Insel Ouessant geborene Odine Morin.
Normalement, c'était le parrain de la femme.
Die Frauen waren meist zu Hause und oft kam dann der Taufpate der Frau, klopfte an der Tür und überbrachte die Todesnachricht. Der Taufpate wurde begleitet vom Pfarrer, vom Bürgermeister und auch oft vom Inselarzt, weil die Frauen dann nicht selten ohnmächtig geworden sind.
Doch wie beerdigt man einen Seemann, dessen Körper das Meer nicht wieder hergibt? Auf Ouessant waren es weniger die Fischer, die im Meer verschwanden, sondern eher Männer, die auf den Schiffen der französischen Handelsmarine ihren Dienst versahen und die manchmal 6-7 Jahre lang unterwegs waren, bis sie wieder nach Hause kamen. Oder eben nicht.
Die Toten gab es meistens nicht hier, direkt vor der Küste, wie zum Beispiel auf Molène, der Nachbarinsel, sondern wirklich im Pazifik, im Norden, im Süden, ganz weit weg. Aber die Nachricht, dass derjenige beispielsweise bei einem Unwetter umgekommen ist, kam trotzdem hier an. Und dann hat man diese Ersatzbeerdigung gemacht, indem man aus Wachs ein Kreuz hergestellt hat, eben diese Proella. Und hat die anstelle des Körpers beerdigt.
Das Wort Proella kommt aus dem Bretonischen und bedeutet so viel wie zurück an Land. Etwa 10 cm groß war ein solches Kreuz. Geformt wurde es meistens aus 2 ineinander verschmolzenen Wachskerzen.
Chaque famille avait au cas où des croix de Proella prêtes.
Und jede Familie hatte immer schon für den Fall der Fälle fertige Proellas zu Hause, die in einer kleinen Vase auf dem Kamin standen. Weil man 10 Kinder hatte und der Mann Seemann war und man davon ausgehen konnte, dass bei einem solchen Lebenslauf mindestens 2-3 Proellas gebraucht wurden. Deswegen standen die schon immer bereit, sodass man sie benutzen konnte, wenn es soweit war.
qu'il y aurait au moins une Proella dans la famille.
Nach der Nachricht nahmen die Angehörigen eine der Wachskerzen aus der Vase, legte sie auf den Haupttisch des Hauses.
Comme si c'était le corps du défunt.
Wie als wäre es der Leichnam, mit zwei Kerzen daneben und einem Foto. Und hat dann 3 Tage und 3 Nächte gebetet und Totenwache gehalten.
Die Hauptkirche von Wesson, Saint-Paul-Aurelien, im Ort Lompol ist riesig. Einst war sie für 1800 Leute gebaut worden. Damals hatte Wesson noch mehr als 3000 Einwohner. Heute sind es gerade einmal 800, im Winter nur die Hälfte. Hier in der übergroßen Kirche wurde dann feierlich in einem Abschiedsgottesdienst die Kerze in die Proella-Urne gelegt, die nahe des Altars stand.
Und immer, wenn die Urne voll war mit den Wachskreuzen, hat man gewartet, bis ein Bischof auf die Insel kam. Dann gab es eine Prozession, in der die Proellas in das Mausoleum gestellt wurden.
Wenige Schritte neben der Kirche liegt der Friedhof. Zwischen den Grabsteinen der Priester und Inselbewohner befindet sich das kleine, mausgraue Mausoleum, das kaum größer als die Grabsteine ist.
Das ist das Mausoleum, wo dann die Kreuze aus Wachs beerdigt wurden. Es ist komplett anonym, da stehen keine Namen dran. Aber die Frauen sind dann immer zum Mausoleum gegangen und haben für die gebetet, die auf dem Meer verschollen sind.
Dann steht man da, inmitten hunderter alter Kreuze, die wie die Kirche selbst zum Teil noch aus dem 13. Jahrhundert stammen. Der Blick vom Mausoleum reicht bis auf die gefährliche See. Auf die Frage, ob die Proella-Zeremonie heute noch lebendig ist, schüttelt die Mitdreißigerin Odin den Kopf.
Die letzte Beerdigung mit der Proella hat 1962 stattgefunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich auch die Gesellschaft modernisiert und der Brauch mit dem Wachskreuz war nicht mehr so beliebt.
Die Proella in der Bretagne. Das Kreuz als Symbol des Todes, aber auch als Symbol der Wiederauferstehung. Wir haben uns in dieser Sendung bisher mit dem Kreuz beschäftigt, dem wichtigsten Symbol des Christentums, dem Symbol für Frieden und Erlösung. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr religiöse Symbole. Die kennt zwar jeder, aber es kann sie nicht mehr jeder wirklich dem christlichen Kontext zuordnen. Ich sprach mit Michael Jahnke von der Deutschen Bibelgesellschaft. Er ist Co-Autor des Büchleins Adler, Fisch und verbotene Früchte, christliche Symbole im Alltag entdecken. Herr Jahnke, was geht denn da gerade kulturell verloren?
Ein reicher Gehalt an Bedeutung, die mit der christlichen Tradition zusammenhängt. Das geht uns verloren. Und dieser Gehalt, der sich an solchen Symbolen oder Zeichen oder Motiven festmacht, hat ja eine wichtige Funktion in einer Kultur, in einer Gesellschaft, die auch von christlicher Bedeutung geprägt ist.
Machen wir es mal ganz schlicht und ganz einfach mit einem Symbol, das jeder kennt, aber wo viele vielleicht nicht mehr wissen, wo es herkommt. Am unbeschrankten Bahnübergang steht das Andreaskreuz, das warnt, dass der Zug Vorfahrt hat. Da denken wahrscheinlich die wenigsten Autofahrer an die Kreuzigung des heiligen Andreas an 2 schrägen Balken. Sollten Sie das denn alles kennen?
Man muss ja immer fragen, welche Bedeutung oder welcher Wert für eine Kultur, für eine Gesellschaft oder auch für die Identität des Einzelnen steckt in einem solchen Zeichen. Hier kann man mit Sicherheit streiten und trefflich diskutieren, ob das Andreaskreuz, das tatsächlich auf einen solchen Ursprung verweist, der Apostel Andreas hat sich so die Überlieferung an einem diagonal gestalteten Kreuz kreuzigen lassen. Ob das nun tatsächlich einen Mehrwert für die Identität beinhaltet, mag fraglich sein. Dennoch, auch hier trägt oder hängt ein Inhalt dran, den man durchaus wahrnehmen und bemerken kann. Aber sicherlich gibt es andere Symbole und Zeichen, wo der Mehrwert, der Bedeutungsgehalt auch für den Alltag heute etwas höher anzusiedeln sein mag.
Was wäre denn da eins?
Na, das Kreuz, das haben Sie ja gerade schon erwähnt, das ist so ein Symbol, aber auch beispielsweise die Taube, andere Symbole und Motive, die im Zusammenhang mit größeren kirchlichen Festen oder Brauchtumsfeiern verwendet werden und die eine Bedeutung tragen, die heute aber kaum noch bewusst ist.
Dann schauen wir mal ins Brauchtum. Da war ich tatsächlich unwissend. Da hat mir Ihr Buch eine Wissenslücke geschlossen beim Christstollen. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass der Puderzucker für die Windeln des Christuskindes steht. Sie sind sich aber da sicher?
Na, ob das nun genau der Puderzucker und die Windeln sind, hier geht es wohl eher um eine Farbgebung, die eine Erinnerung erzeugt oder eine Analogie erzeugt. Bei dem Christstollen haben wir es zu tun mit einem sogenannten Gebildebrot oder Gebildegebäck, das von der Formgebung her eher die Verknüpfung schließt zu diesem Christuskind, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und aus der Brauchtumstradition entsteht die Verknüpfung hin zu einem biblischen Gehalt des Christentums, das eben an dieses Christuskind erinnert. Und heute der Christstollen in der vorweihnachtlichen Zeit nirgendwo wegzudenken, weder aus den Familien noch aus den Geschäften. Ein weit verbreitetes Zeichen, Symbol, ein Gegenstand, das mit einem Inhalt verknüpft wird.
Wenn wir über den Verlust des Wissens über christliche Symbolik sprechen, können wir uns ja vielleicht auch über den Gewinn an Symbolik aus anderen Religionen freuen. Erkennen Sie da so etwas wie ein Nachrutschen?
Auf jeden Fall ist das zu erkennen. Wir leben in einer multireligiösen, multikulturellen Kultur, in einer Gesellschaft, und das ist ja zunächst mal zu begrüßen, ohne jegliche Einschränkungen. Darin entsteht ein Reichtum, darin entsteht eine Vielfalt. Und neben einer christlich geprägten Tradition, die wir in diesem Kulturkreis wahrnehmen können, entstehen dann andere Traditionen, die wahrzunehmen sind und auch wahrgenommen werden müssen. Das hat seine Berechtigung und ist gut und richtig so.
Schauen wir noch auf Symbole, die in der Corona-Krise ein bisschen unter Druck geraten. Das ist ja nicht nur das weltliche Händeschütteln, sondern da gibt es durchaus auch spirituelle Handlungen. Also keine Katholikin bekreuzigt sich zurzeit beim Betreten der Kirche mit Weihwasser, weil Weihwasserbecken leer sind. Und was man vielleicht früher eher achtlos gemacht hat, das vermisst man auf einmal. Dem gibt man auf einmal eine neue Bedeutung. Wie sehen Sie denn die Bedeutung von Symbolen, auch von rituellen religiösen Symbolen, einmal in Corona und dann in der säkularen Gesellschaft?
In der Tat sind die zwei Seiten, die Sie beschreiben, oder die zwei unterschiedlichen Settings, einmal die Corona-Krise und einmal die säkulare Gesellschaft, im Blick auf das Vergewisserungshandeln, das in solchen Symbolhandlungen oder Zeichenhandlungen liegt, die fast in rituelles oder zeremonielles Handeln sich ausweiten, die zwei unterschiedlichen Reaktionen darauf, auf den Wegfall, die sind schon sehr bedeutsam. Also hier innerhalb der kirchlichen Handlungsfelder fehlt etwas. Ich bin neulich im Gespräch gewesen mit einer befreundeten Pfarrerin aus der evangelischen kirchlichen Tradition, die davon berichtete, dass zum Beispiel die Besuche bei älteren, betagten Menschen, die anstehen bei runden Geburtstagen, die dann auch Zeichen- und Symbolhandlungen beinhalten, wie das Bekreuzigen oder das Segen spenden und stiften, das mit einem Ritus und mit einem Zeichen versehen ist, dass dieser Wegfall schmerzt und vermisst wird, bis dahin, dass Sterbebegleitungsaktivitäten im Leben eines Menschen sehr wichtige Begleitungsmomente, die von Zeichen- und Symbolhandlungen begleitet sind, dass die eben aufgrund der Corona-Situation nicht mehr möglich sind. Das muss man noch mal gar nicht in diesen Extremsituationen menschlichen Lebens denken. Auch der Gottesdienstbesuch fehlt. Ich habe mit einem anderen befreundeten Pfarrer vor einigen Tagen gesprochen, der sagte, warum dürfen denn Gottesdienste erst so spät stattfinden? Die Tatsache, ein solches Ritual ausleben zu dürfen, wird von vielen Menschen vermisst. Und unter gegebenen Hygienevorschriften, die man durchaus beachten kann, sind das doch wichtige Vergewisserungs- und Sicherungsmomente in einer veränderten Lebenssituation, die durch eine solche Corona-Pandemie beeinflusst ist.
Zumindest hier gibt es ja ab heute eine gewisse Erleichterung. Aber wie ist es im säkularen Bereich?
Hier muss man natürlich fragen, inwieweit durchdringt hier kirchliches Zeichen- und Symbolhandeln säkulare Gesellschaft. Hier wäre ich mir nicht ganz so sicher, inwieweit hier eine Beeinflussung, ein Wegfall tatsächlich wahrgenommen wird und von Bedeutung ist. Ich glaube, dass hier alltägliche Zeichen- und Symbolhandlungen, die für ein kulturelles Miteinander, für ein gesellschaftliches Miteinander wichtig sind, dass dieser Wegfall natürlich wahrnehmbar ist. Die Isolierung, die Vereinzelung, das Wegbrechen von sozial relevanten, gesellschaftsrelevanten Handlungen, Handlungsmustern, das wird auch in einer säkularen Gesellschaft wahrgenommen und bemerkt und wird zu Recht beklagt. Wenn so etwas fehlt, leidet eine Gesellschaft, leidet ein Kulturraum. Das lässt sich nicht verneinen.
Michael Jahnke von der Deutschen Bibelgesellschaft, Co-Autor des Büchleins Adler, Fisch und verbotene Früchte, christliche Symbole im Alltag entdecken. Herr Jahnke, ganz herzlichen Dank.
Gerne, Herr Ricke.
Deutschlandfunk Kultur, Religionen, gibt's auch im linearen Radio. Immer sonntags zwischen 14 und 15 Uhr. Mein Name ist Christopher Ricke. Ich wünsche einen guten Tag.